übrigens, interessanterweise, wir hatten ja auch letztes Mal das Lied des toten Mädchens, da ging es ja auch um ein Cold Case.
Cold Case finde ich irgendwie immer noch interessant, wenn ich Krimis gucke.
Wenn sie dann gelöst werden.
Wenn sie gelöst werden.
Wenn sie nicht gelöst werden, können sie frustrierend sein.
Ja, aber das ist ja dann wieder so eine Documentary-Geschichte.
Mhm, das stimmt.
Kein Mensch erzählt eine fiktive Geschichte, die kein Ende hat. Das ist ja nur frustrierend für die ZuschauerInnen.
Also jetzt no shade oder so, ich finde die Podcasts wirklich gut, aber Weird Crimes hat schon mehrere Cold Cases erzählt, die keine Auflösung hatten.
Aber das ist also ja ein Podcast, also in einer Serie, Film habe ich andere Ansprüche, da möchte ich es am Ende aufgelöst haben.
Hallo Alina.
Oh, hallo Alina.
Herzlich willkommen zu Autoplay, dem Podcast von Serienjunkies für Serienjunkies. Ich bin Alina, die große Schwester.
Und ich bin Adelina, die kleine Schwester.
Wenn ihr Instagram habt oder auch nicht habt, gebt einfach mal @autoplaypodcast, alles kleine zusammengeschrieben, ein. Wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr ab und zu mal reingucken, denn wir zeigen euch all die Sachen, über die wir sprechen. Das heißt, wenn wir über Filme sprechen, wenn wir über Leute sprechen, wenn wir über Stars oder Betroffene sprechen, wir packen euch die Namen und die Bilder auf Instagram-Posts, sodass ihr nicht selber danach googeln müsst.
Und ihr könnt uns folgen.
Genau. Folgt uns gerne, empfehlt uns weiter, teilt, wäre super. Was wollen wir als erstes besprechen? Was hast du alles mitgebracht?
Ich habe dir nur eine Serie mitgebracht, eine kurze Serie mit auch nur 3 Folgen. Und wie du möchtest, kannst du zuerst reden oder ich?
Ich habe heute auf jeden Fall nur eine Sache mitgebracht, die ich dir erzählen will. Dafür ist es eine coole Sache. Ich freue mich schon darauf.
Ich mag es, wenn du anfängst. Du magst es, wenn ich anfange, ne?
Nee, ich glaube, ich finde es diesmal ganz gut anzufangen. Ich freue mich schon darauf. Pass auf.
Okay, fang an. Adelina. Halt dich gar nicht lange auf.
Neuester Scheiß. Weißt du, warum ich unbedingt damit anfangen will? Unsere letzte Folge. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben über True Crime gesprochen und wir haben über Insta-Influencer gesprochen. Richtig?
Richtig.
Ich habe das jetzt zusammengebracht und ich habe den Film geguckt, der diese beiden Sachen verbindet.
Alwieder, ich bin so stolz auf dich.
Ja, ich auch. Also, in der ZDF-Mediathek gibt es zurzeit einen Film von 2022, der da heißt Sugar. Dieser Film ist von Vixarin und im Prinzip behandelt er einen True Crime Case, also einen Fall von 2016, beziehungsweise etwas früher, weil 2016 war die Verurteilung, von 2 Instagram-Girls, die dazu verwendet worden sind, Kokain zu schmuggeln. Und im Prinzip ist das so ein bisschen Thriller-Crime-mäßig aufgemacht mit halt ganz viel diesem Influencer-Leben. Das, was du also letztes Mal erzählt hast, so hinter den Kulissen, Instagram-Girls und so weiter, wie echt ist das Leben, wie fake ist das, was hat das vielleicht für Vorteile, was hat das vielleicht für Nachteile, das wird dann natürlich auch ein bisschen mit aufgearbeitet, aber halt oben on top gibt es halt eben auch noch diesen Schmuggelcase und diese ständige Gefahr, wie kommen wir da jetzt raus oder was können wir jetzt tun oder können wir das vielleicht sogar für uns nutzen. Und dadurch ist das ein sehr, sehr spannender Film am Ende. Dieser True Crime Case, vielleicht kennen das die Leute noch, der 2016 ein bisschen viral ging. Die beiden Mädels hießen auf jeden Fall Melina Roberge und Isabelle Lagasse. Die gibt es also echt. In einigen Stellen ist der Film auch ein bisschen angepasst. Also in echt sind sie in England gestartet und dann nach Australien gefahren. Das waren 2 KanadierInnen. Das heißt, die mussten erstmal von Kanada nach England und dann sind die nach Südamerika und dann nach Australien. Und hier, das sind zwar immer noch 2 KanadierInnen, ist auch eine kanadische Produktion. Die starten aber in New York, fahren dann nach Südamerika und dann nach Australien. Also es gibt schon Anpassungen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, ob dir das bekannt war, Adelina, aber 2016, das Instagram-Game war nicht so strong. Die Bilder, die kreiert haben, sind heute schon nochmal, also heutige Instagram-Bilder von Influencern sind schon nochmal auf einer anderen Qualität, was super tolle Shots angeht. Das war 2016 nicht der Fall. Da sieht man vor allem Brüste, Duckface und Po. Und der Film hat das ein bisschen angepasst. Die Bilder, aber auch der ganze Film ist natürlich höchst ästhetisch gefilmt, ne?
Ja. Spielt der Film dann auch in 2016?
Nicht so wirklich. Also, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welches Model iPhone die benutzen, aber wenn ich mich richtig zurückerinnere an 2016, einfach nur aus jetzt dem, was ich mir von dem Film gemerkt habe, dann ist das Smartphone, das die benutzt haben, definitiv um einiges größer, als die durchschnittlichen Telefone 2016 groß waren. Ich glaube, die haben das in die Jetztzeit gesetzt. Einziger Downfall, willst du wissen?
Ja, möchte ich.
Sagt dir Catherine McNamara was? Sie hat Shadowhunters gespielt, die Rothaarige in Shadowhunters.
Ja, natürlich. Ich wusste, dass ich den Namen kenne, aber ich musste kurz auch ihr Gesicht sehen, so wie du.
Ja.
Ich habe sie in Shadowhunters gesehen, in Arrow und in Walker Independence habe ich sie gesehen.
In Maze Runner war sie irgendwie auch dabei. Ich glaube, sie haben sie gut gecastet. Als ich mir nämlich die Bilder angeguckt habe von Isabelle Lagasse, sie soll ja Isabelle Lagasse darstellen. In dem Film heißt heißt ihr Charakter aber Chloe. Der einzige Downfall ist, ich weiß nicht, für mich ist sie manchmal ein Push-Faktor, denn ich kann ihre Close-Ups nicht ertragen. Also wenn sie Close-Up mit zitternder Stimme irgendwie Emotionen rüberbringen soll, dann bin ich immer genervt. Ich weiß nicht, warum.
Ich glaube, das ist einfach ihre Art zu Schauspielern und die Sachen, die ich mit ihr geguckt habe, die waren auch auf Networks, die ich nicht gerne gucke. Also Arrow war ja auf CW, das ist ja eher so für junge Leute. Das heißt, die haben dann immer Leute, die sehr stark overacten. Bei Freeform, also wo Shadowhunters war, die haben auch eher so was für junge Leute. Und dann haben die halt auch junge SchauspielerInnen, die aber auch teilweise sehr, sehr stark overacten und es ja unglaublich machen, was sie da machen. Und auch Walker, Texas Ranger oder wie auch immer das hieß, da war sie ja auch. Das ist auch eine CW-Serie. Also CW, sie ist eine CW-Schauspielerin, meines Erachtens nach. Also jemanden, den ich nicht sehr gut einschätzen würde, der aber halt in diesem Network-Universum solide genug Arbeit macht, beziehungsweise schön genug ist, um immer wieder eine Rolle zu bekommen. Also ich mag sie nicht so besonders.
Ja, also ich glaube, das Overacten, das hat sie auf jeden Fall drauf. Selbst in den ersten 15 Minuten, in der sie einfach nur eine Club-Szene spielt, war ich also mega genervt tatsächlich. Ich fand aus den White-Shots, also den Shots, wo man noch so ein bisschen Hintergrund gesehen hat, wo man noch die Szenerie gesehen hat und so weiter, da fand ich sie sehr ästhetisch in Szene gesetzt und fand ihre Emotionen halt auch irgendwie, also haben mich halt erreicht, aber sobald es näher an ihr Gesicht ging, als es dann diese ganz Close-Ups, weißt du, so von quasi Stirn zu Kinn, dann war ich immer genervt. Das ist der einzige Downfall an dem Film, finde ich, weil ansonsten, finde ich, gibt mir der Film etwas, was ich sehr gerne mag. Die Perspektive von Frauen, gleichzeitig aber auch diese Spannung und den Thrill, aber hier halt eben auch nicht mit dem sehr blutigen Splatter oder sonst irgendwas wird diese Gefahr irgendwie gezeigt, sondern halt eben irgendwie psychologisch so eine unterschwellige Gefahr.
Darf ich dich was fragen? Und zwar werden die ja von dem Mann angesprochen, um sozusagen das Schmuggeln zu übernehmen. Nämlich Spoiler, ich habe auch die ersten 5 Minuten gesehen und habe dann auch ausgeschalten wegen der Schauspielerin.
Ah ja, okay.
Das hatte ich dir nicht gesagt. Aber sie wurden ja im Club von so einem jüngeren Mann angesprochen, weiß ich nicht, 35 oder so, ne? Ist das dann der Mann, der mit denen auf die Cruise, also auf die Kreuzfahrtreise geht?
Weil du die Clubszene gesehen hast, wo sie von einem Mann Mitte 40 angesprochen wird, so einem braunhaarigen Dude. Ja, das ist der entsprechende Charakter. Und sie werden ja nicht angesprochen, um etwas zu schmuggeln, sondern sie werden einfach angesprochen als in ihrer Funktion der InfluencerInnen für einfach eine gesellige Urlaubsreise.
Okay, aber der geht mit denen auf die Reise.
Richtig.
Übrigens möchte ich sagen, ich habe ihn auf 35 geschätzt, du hast ihn auf 45 geschätzt, der Schauspieler ist genau 40.
Ja,
wir waren beide gleich weit entfernt davon.
Ja. Die goldene Mitte.
Ja. Weil, Alvina, Das ist jetzt nämlich etwas, das ich interessant finde. Ich habe das nämlich mich auch reingelesen. Ich weiß nicht, möchtest du noch weiter was dazu sagen, bevor ich jetzt was sage?
Nö.
Es waren ja die beiden Influencerinnen.
Mhm.
2016 waren sie 26, 30 und der Mann, mit dem sie gereist sind, der war 65. Die haben den hier einfach 25 Jahre jünger gecastet.
Ja, ich glaube auch aus Storytelling-Perspektive, denn die eine Person, Isabel Lagasse, ist ja auch eine Pornodarstellerin. Hier bei Chloe haben sie das nicht so explizit gemacht, dass sie Pornodarstellerin ist. Sie haben sie eher so als Striptease-Künstlerin eingeführt, die halt eben mit diesem älteren Mann auch irgendwie was hat. Und vermutlich wollten die das nicht so zeigen, dass da so eine Anfang 30-jährige Frau was mit einem 65-jährigen Dude hat. Es gab auch einen 65-jährigen Charakter, der irgendwie im Hintergrund agiert hat, aber nie mit den Mädels interagiert hat oder mit den Frauen interagiert hat. Vielleicht haben sie das einfach aus dramaturgischer Perspektive, ja.
Okay.
Und aus Storytelling-Perspektive ein bisschen anders erzählt, als es in Wirklichkeit ist. Ich habe ja gesagt, also das ist nach einem True-Crime-Fall, basierend auf der wahren Geschichte. Und viele Facts sind ähnlich, aber ich glaube nicht 100% alle. Auf jeden Fall, was ich dir noch sagen wollte, ist über Melina Roberge und Isabel Lagasse. Also Isabel Lagasse ist ja eigentlich die Person, die am Anfang noch bekannter war, wenn ich das richtig sehe, weil das, glaube ich, die Pornodarstellerin war und die andere war halt sozusagen die Freundin, die mitkommt. Aber Melina Roberge ist jetzt die Person, die tatsächlich auch ein Buch geschrieben hat, No Filters, kam letztes oder vorletztes Jahr heraus und die findet man tatsächlich auch wieder auf Instagram, die andere nicht. Also falls du nochmal einen Deep Dive da reinmachen möchtest, jetzt für dich, jetzt nicht hier im Podcast, dann kann man das auf jeden Fall, ist auch sehr spannend. Eigentlich wollte ich nicht viel mehr über den Film sagen, weil ich will eigentlich, dass du ihn dir selber noch anguckst oder auch andere ZuhörerInnen, die Bock da drauf haben. Ich finde, wer jetzt sich so einen sommerlichen, spannenden Thriller-Crime auf einem Kreuzfahrtschiff angucken möchte, kann sich das wirklich gerne angucken. Ist, wie gesagt, in der ZDF-Mediathek auch noch bis nächstes Jahr. Und ich fand's relativ enjoyable.
Okay, darf ich jetzt?
Mhm.
Alvina.
Ja.
Erinnerst du dich, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
Crime. True Crime, True Crime, True Crime.
True Crime Podcasts, The Ethics of True Crime.
Ja, ich glaube, das ist es mir auch noch nachgehangen und deswegen habe ich auch bei Sugar eingeschaltet. Ich so, oh, nach einer True-Crime-Story. Mm.
Ich habe eine Serie geguckt, die basiert auf einer Buchreihe und die Serie heißt Karen Peary. Es ist eine britische, also eigentlich schottische Krimiserie.
Mhm. Welche Mediathek oder welche Streamer?
ZDF.
Okay.
Und zwar geht es da um einen Cold Case. 1996 wird eine junge Barkeeperin, Bartenderin ermordet. Keiner weiß, was passiert ist. Es gibt Verdächtige, aber irgendwie verläuft das Ganze dann im Sand und wird auch nicht wieder aufgerollt.
Mhm.
Bis 25 Jahre später eine Podcasterin Interesse an dem Cold Case entwickelt und einen Podcast darüber macht.
Wir knüpfen wirklich einfach nahtlos an.
Ja.
Geil.
Ich musste vorhin schon so lachen. Sie macht einen Podcast, der bekommt große Aufmerksamkeit und dadurch entsteht Mediendruck bei der Polizei und die müssen den Fall wieder aufrollen.
Aha. Willst du mir sagen, das ist auch was gut ist an True Crime Podcasts?
Naja, also der Fall wird wieder aufgerollt und interessanterweise bekommt halt irgendwann eine junge Frau den Anruf, sie hat das Kommando über die Taskforce. Über 3 Folgen hinweg, die sind aber alle relativ lang, die sind alle ungefähr 1,5 Stunden. Und dann löst sie halt diesen Fall.
Löst sie ihn?
Ja.
Hast du mich jetzt gerade gespoilert?
Vielleicht löst sie ihn ja auch nicht.
Okay. Ein Cold Case, der aufgrund eines True Crime Podcasts wieder aufgerollt wird. Herrlich.
Also es ist ja eigentlich eine Polizeiserie, denn wir sehen das ja aus der Sicht von Karen Peary. Und das ist eben die junge Detective Sergeant, die dieses Taskforce-Team leitet.
Detective Sergeant. Gibt es da einen deutschen Begriff für? Würden wir Deutschland, da würden wir Kommissarin sagen, oder?
Ich weiß nicht, wie wir das in Deutschland sagen würden.
Okay. Nobody cares about rank.
Ja.
Okay.
Und also wir folgen einer jungen Frau. Es ist halt so eine Cold Case, aber die ist wirklich sehr jung, also die müsste 27, 28 sein. Ich finde, vielleicht ist es auch ungewollt, vielleicht ist es gewollt. Diese Serie spiegelt sehr gut irgendwie die Realität der Polizei wieder.
Woher weißt du das? Du sagst immer solche Sachen, dass du, das ist die Realität von Instagrammern oder Polizei widerspiegelt, aber du kennst doch weder das eine noch das andere.
Das andere wusste ich, weil es dazu schon Artikel gab, das habe ich dir auch gelinkt, aber dieses, ich kann natürlich nicht 100% sagen, ob es die Realität widerspiegelt, aber so wie die Polizei sich teilweise verhält, glaube ich, es spielt sehr gut die Realität wider, und zwar, dass das einzelne Menschen sind, die kein Interesse daran haben zu helfen teilweise, sondern eben eigenmotiviert sind. Und halt auch ein bisschen unfähig, ne? Wir haben jemanden, der in den Polizeiberuf gelandet ist, der zwar sehr tüchtig ist, aber nicht wirklich gut im Schlussfolgern. Also jemand, der immer angeleitet werden muss, um was leisten zu können in dieser Arbeit. Was ja Detektivarbeit ist, also musst du ja irgendwie schlussfolgern können.
Keine gute Menschenkenntnis, meinst du, oder was?
Ja, keine gute Menschenkenntnis, aber halt auch nicht Schlussfolgerung. Also wenn das...
Logisches Denken.
Mhm.
Okay.
Wir haben die Leute, die genervt sind, weil sie nicht zuerst befördert werden, auch wenn sie vielleicht gar nicht die notwendigen Kenntnisse haben. Wir haben die Leute, die regulär befördert werden, obwohl sie nicht die Kenntnisse haben. Wir haben die Leute, die aus Eigennutz Ermittlungslinien durchbrechen, die andere behindern beim Ermitteln.
Also du meinst, dass die Polizei als die exekutive Gewalt oder das exekutive Gewaltorgan halt eben auch noch, also Probleme hat aufgrund dessen, welche Funktion es sowieso schon hat. Zum Beispiel, dass es rassistisch ist oder dass es besondere Menschen anzieht, die besonders auf Recht und Ordnung sind und so weiter und so fort. Aber dann halt eben auch noch individuelle Dinge mitbringt, die, wie sowas zum Beispiel Dinge nicht verstehen, wenig Menschenkenntnis, vielleicht keine Motivation, Menschen zu helfen und aber auch Karrieregeilheit und solche Sachen. Und das dann halt zusammengebracht, darin resultiert, dass halt viele Menschen in verschiedenen Machtpositionen sitzen und die versuchen dann halt Fälle zu lösen, aber weil sie in dieser Machtposition sind und in diesem Staatsapparat, packen sie nicht ihre ganze Energie da rein, Fälle zu lösen.
Genau. Es gibt denen halt einen Anstrich von Menschlichkeit, ne? Was ja auch so ist, es sind ja Menschen. Es ist aber halt ein bisschen frustrierend zu sehen und halt auch ein bisschen ernüchternd, wenn man halt dann auch sieht, dass die Polizei den Karren an die Wand fährt aus persönlichen Gründen. Und deswegen halt der Fall 25 Jahre nicht gelöst wurde, weil jede Person, die daran gearbeitet hat, so sehr mit sich selber beschäftigt war damals, dass sie einfach nicht aufgepasst haben und einfach Hinweise nicht gesehen, denen nicht nachgegangen sind. Und auch in der Neuzeit passiert das auch ungefähr so wieder.
Würdest du es mir empfehlen? 3 Folgen ist nicht besonders viel, oder?
Ehrlich gesagt, es sind 3 Folgen, es ist nicht besonders viel, aber die müssen nicht 90 Minuten lang sein. Also der zentrale Kriminalfall ist nicht unbedingt super verwunderlich spannend. Ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich so ist oder ob das meine persönliche Einschätzung ist, weil ich gehe natürlich an so ein Medienprodukt dran und ich misstraue erstmal allen männlichen Polizeibeamten und ich misstraue erstmal allen männlichen Personen, die sehr besitzergreifend sind.
Mhm.
In dem Moment, in dem solche Personen eingeführt werden, kann für mich persönlich gar nicht mehr eine andere Person in Frage kommen. Das ist eigentlich schon ein bisschen Spoiler, ne?
Nee, weil du ja nicht alle Personen eingeführt hast. Also du hast mir ja nicht gesagt, das ist die Person. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass in dieser Serie nicht nur eine männliche Nebendarsteller existiert und alles andere sind Frauen. Deswegen ist es kein richtiger Spoiler.
Sind alles Männer, abgesehen halt von 4 Frauen.
Okay, dann werde ich mich beim Gucken davon überzeugen können, dass das vielleicht doch wer anders war. Wird auch noch Prime Podcast angesprochen?
Na klar, weil es wird ja losgekickt wegen dem True Crime Podcast und die True Crime Podcasterin ist auch vor Ort dabei.
Mhm.
Sie will halt eine Geschichte erzählen und erzählt sie halt. Und also vor 25 Jahren, da gab es ja schon eine Liste von Verdächtigen.
Mhm.
Wo konnte man aber nicht zu dem Fall verbinden, sozusagen. Und deswegen wurden sie ja freigelassen. Also wenn du nicht angeklagt bist, dann musst du ja freigelassen werden. Und deswegen sind ja auch die Namen nicht bekannt. Und die True Crime Podcasterin findet die Namen aber raus und gibt in dieser kleinen Ortschaft, in der die Leute wohnen, so viel, ohne die Namen zu sagen, so viel persönlichen Kontext über die Personen, dass es im Internet rausgefunden werden kann.
Und dann diskutiert der ganze Ort quasi untereinander, wer ist eigentlich jetzt die Person?
Nicht nur der ganze Ort, es ist ja eine relativ bekannte True Crime Podcasterin. Es geht halt auch über den Ort hinaus. wird halt ganz schnell gefunden, wer diese Leute sind. Ob sie es nun waren oder nicht, ist ja erstmal dahingestellt. Sie wurden dafür ja nicht angeklagt. Sie können nicht mit dir damit wirklich nicht in Verbindung gebracht haben. Es ist halt nur so, ah ja, die hatten wir damals festgenommen als Verdächtige. Und dann dachten halt die Leute, ja, die waren das schon. Und sie blastet halt deren Namen im ganzen Internet. Und auch als auf in ihrem Forum die Namen dann gedroppt werden mit Bildern und so, moddet sie das Forum auch nicht. Also sie nimmt auch die Bilder nicht raus oder so, die lässt sie einfach so weiter bestehen, öffentlich zugänglich. Und sagt ja, solange ich es nicht genannt habe, bin ich nicht legally responsible dafür.
Okay, also sie übernimmt keine Verantwortung dafür, nervt. Und wie geht die Polizei damit um?
Es ist ja nicht illegal, was sie macht, also können sie auch nichts machen. Sie ist dann auch der Polizei insoweit hilfreich, dass sie in ihre Akten einblicken lässt und so, ne? Und als sie dann eine Zeugin suchen, macht sie auch auf dem Podcast einen Aufruf dafür, die. Also es hat halt schon so ein Geben und Nehmen. Also sie bringt halt das Leben von Leuten in Gefahr durch ihre Carelessness, weil sie Klicks möchte und Likes. Aber als die Polizei dann halt Hilfe braucht, hilft sie halt trotzdem.
Das ist ja eigentlich gut für die.
Das ist eigentlich gut für die Polizei.
Weil sonst hätten die den Fall ja auch nicht weiter aufgerollt, wenn es nicht den Druck von außen gab, oder?
Ja, eben, es gab den Druck von außen und über den Podcast-Aufruf finden sie dann auch die letzte Zeugin, die die Polizei braucht, um eben konkret in eine Richtung blicken zu können bei den Ermittlungen.
Okay.
Aber ja, ich finde schon, dass man das gucken kann. Ich finde halt interessant, weil es ist natürlich, die Hauptdarstellerin ist natürlich eine sehr kleine Frau. Und dann ist halt auch das Titelbild der Serie, ist halt auch sie, wie sie im Aufzug mit anderen Detektiven steht und die sind alle riesig und wenn man sie im Shot haben will, werden bei denen allen die Köpfe abgeschnitten.
Mhm.
Und sie kommt ja dann zu dieser Rolle ganz unerwartet und sie hinterfragt auch selber immer wieder, warum wurde ich für diesen Job eingeteilt? Dann stellt sich halt heraus, sie wurde für diesen Job eingestellt, weil es sich halt besser macht, wenn eine Frau einen Cold Case von einer jungen Frau auflöst, medientechnisch.
Ja.
Und dann ist sie halt richtig verärgert, weil sie sagt, ich möchte über mein eigenes
Profil,
ich möchte den Job merit-based bekommen.
Ich weiß nicht, was ich davon halte, weil ich meine, einerseits kann ich es nachvollziehen, dass man sagt, ich finde es blöd, wenn ich nicht aufgrund meiner, keine Ahnung, Leistung oder whatever eingestellt werde, aber andererseits als eine etwas jüngere Frau in einem Beruf, in dem es sehr viele Männer gibt, die sich irgendwie zusammenspinnen, was irgendwelche jungen Mädchen für
Interessen,
für Motive haben, Interessen haben, wie sie sich verhalten und so weiter. Das ist ja, da wird ja teilweise, also
ich weiß, ich stimme dir nämlich
zu. Du brauchst dir dazu nur Medienproduktionen anzugucken, wie Frauencharaktere geschrieben werden, vor allem junge Frauen, wie unlogisch sie sich verhalten und die werden alle von Männern geschrieben, die denken, ja, ich check's halt nicht, wie die sich verhalten, also schreibe ich die auch so, als ob die selber nicht checken, wie die sich verhalten. Und das sind total unlogische Charaktere.
Genau.
Und das ist ja das Ding, wenn Menschen, die weiblich sozialisiert sind, Frauencharaktere schreiben, dann sind die logisch und kohärenter.
Ja, ich stimme dir nämlich zu. Also sie beschwert sich die ganze Zeit darüber, dass sie nicht leistungsbasiert diesen Job bekommen hat, über sie tatsächlich eben, dass alle männlichen Personen um sie auch nicht leistungsbasiert an die guten Stellen gekommen sind, an denen sie eben sowas machen wie untersuchen, warum eine junge Frau getötet wurde, ohne Einblick in deren Verfassung haben zu können. Und dann versucht sie sich auch an die ganze Zeit ein bisschen so zu beweisen und beschwert sich. Und ich weiß halt nicht, es ist halt einerseits, ja, optimalerweise würden wir alle leistungsbasiert irgendwo reinkommen. Realistischerweise passiert das halt nicht.
Mhm. So. Realistischerweise ist das immer Sympathie und da Männer mit Männern sympathischer sind, werden halt vor allem die irgendwo reingebracht und ja.
Genau. Und deswegen dachte ich mir dann so, greif diese Möglichkeit mit Händen und mach das Beste draus, was sie dann ja auch am Ende macht. Aber sie beschwert sich die ganze Zeit darüber, dass sie nicht leistungsbasiert reingekommen ist.
Ja, das hat dich dann bestimmt genervt.
Das hat mich ein bisschen genervt, weil das so ein bisschen, das ist so ein Medien, also ein Media-Trope, so ein Medienstereotyp, dass Leute, die Frauen sind, die wollen immer überall leistungsbasiert reinkommen, die möchten das gar nicht, dass sie irgendwo reingebracht werden wegen dem Geschlecht. dass dann zum Beispiel arme Leute keine Handouts möchten oder so, weißt du? Das stilisiert eben AFAB-Leute oder halt auch eben Leute aus der unteren Klasse immer zu so jemandem super idealistischem hoch, denen wir Sympathie schenken, allein dadurch, weil wir als ZuschauerInnen merken, oder es sind Leute, die haben eine Moral, die haben eine Ethik, die handeln danach und deswegen verdienen sie unsere Sympathie.
Ja, es ist immer dieser Gedanke von, wir können einfach unsere Identität, mit der wir aufgewachsen sind, von unserer Person trennen, so in der Arbeit. Das stimmt halt einfach nicht. Also wir kommen halt immer mit unserem ganzen Erfahrungshorizont in zum Beispiel einen Job hinein und nehmen alles mit. Und das kann aber auch etwas sein, was ja unseren Blick auf diese Dinge erweitert in einem bestimmten Arbeitskontext. Und deswegen kann man darauf ja auch setzen, anstatt zu sagen, ich find's blöd, dass alle wollen, dass ich diesen Blick hier mitbringe. Wie doof. Dann bin es ja nicht ich. Ja, du bist aber du mit diesem Blick auf die Dinge. Oh, klingt das sehr, sehr verklausuliert oder verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst und ich stimme dir zu und ich hätte mir da so ein bisschen mehr Kaltblütigkeit von ihr gewünscht, dass sie sagt, ah, okay, ich bin hier reingekommen wegen meinem Geschlecht. Okay, bin aber trotzdem fähig und ich werde euch jetzt allen sozusagen, ich werde jetzt eure vorgefasste Meinung über mich ignorieren und ich werde meinen Job trotzdem so gut leisten, wie ich kann und werde alles dafür dran setzen, eine Lösung zu finden. Also, dass sie sich bewusst ist, sie ist so reingekommen und dass sie sich nicht beweisen muss, oder dass sie sagt, okay, ich habe aber trotzdem Interesse daran, das aufzulösen, weil ich natürlich dieser Person Gerechtigkeit widerfahren lassen möchte.
Stimme ich dir zu.
Ja, mehr will ich auch gar nicht sagen über die Serie.
Das hätte die Serie bestimmt dann auch noch besser gemacht.
Naja, sie wurde jetzt auch verlängert für eine zweite Staffel. Mal schauen, ob sie sich jetzt in ihrer Rolle, weil sie sich ja am Ende sozusagen bewiesen hat gegenüber allen anderen. Es ist halt, sorry, ich verrate halt, dass es aufgelöst wird am Ende. Und dass sie es auflöst. Und ich hoffe halt, in der zweiten Staffel geht sie ganz anders an ihre Arbeit heran und auch an ihre Rolle in ihrer Arbeit.
Wenn wir fertig sind mit neuester Scheiß, würde ich gerne eine Kategorie vorziehen, und zwar Empfehlung und Entfehlung. In der ARD-Mediathek gibt es zurzeit eine Serie, die nennt sich Blackwater. Im Schatten der Vergangenheit. Das ist eine schwedisch-dänisch-deutsche Koproduktion, basierend auf einem Roman von der Schriftstellerin Kerstin Ekman. Und im Prinzip behandelt er einen Fall aus der Vergangenheit, einen ungeklärten Mordfall in einem kleinen Ort in den 70er Jahren. Und wir werden aber in den 90er Jahren in Schweden startet die Geschichte und es gibt immer wieder Rückblendungen zu den 70er Jahren. Und hier wird das nicht aus KommissarInnenperspektive erzählt, sondern aus ZeugInnenperspektive.
Mm.
Ist relativ langsam. Ich weiß nicht, ob du das auf doppelter Geschwindigkeit gucken kannst, aber es ist so ein Slow-Burning-Krimi, der halt auch, da es die Zeugin ist, auch noch Gefahr für die Hauptcharaktere bietet. Denn es ist nicht einfach nur so, dass sich so ein Kommissar oder so eine Journalistin von außen in den Fall reinbegibt, sondern es sind halt die Menschen selber alle in dem Fall verwickelt, weil das alles in diesem Ort spielt. Aber weil du das gerade gesagt hast, irgendwie haben wir jetzt die letzten drei Krimis, die wir geguckt haben, das von letzter Woche, das Lied des toten Mädchens, das, was du heute erzählt hast und jetzt eben Blackwater, sind alles so Cold Cases aus der Vergangenheit, die in einer anderen, also 20 Jahre später irgendwie nochmal aufgerollt werden, richtig?
Mhm.
Deswegen, wenn du das weitergucken möchtest, kannst du das ja tun, Adina.
Ich glaube, ich finde auch den Zeuginnen-Aspekt so interessant, weil mir auch hier etwas aufgefallen ist am Ende dieser Serie. Diese Serie nimmt sich am Ende gut 10, 15 Minuten Zeit, um den TäterInnen ausführlich zu konfrontieren, beziehungsweise die reden zu lassen. Und das hatten wir ja schon mehrmals angesprochen, also den Täter, den Täter in den Mittelpunkt stellen und denen den Raum zu geben, nimmt irgendwie dem Opfer
genau weg.
Und deswegen finde ich es, glaube ich, interessant, aus der Sicht der ZeugInnen zu sehen und nicht also die TäterInnen in den Mittelpunkt zu rücken.
Ja, und was ich hier auch besser fand als bei zum Beispiel das Lied des toten Mädchens, und bei dem weiß ich nicht, wie das bei dem dir war, weil das sind halt so Fälle, wo halt Menschen, die versuchen, etwas aufzudecken, als allererstes nach Tätern und Motiven suchen und die halt so einführen. Und das ist hier halt nicht so, sondern weil das halt innerhalb dieser Ortschaft passiert ist, ist es halt eher so wie Werwolf spielen. Wenn du weißt, was ich meine.
Ich liebe Werwolf.
Alle machen die Augen zu und in der Nacht stirbt jemand. Wer könnte es gewesen sein? Und man muss es halt, also der, die möglichen TäterInnen, der Kreis erweitert sich halt graduell von Folge zu Folge. Was es halt ein bisschen spannender macht, weil nicht am Anfang so vorgestellt wird, das sind die Verdächtigen. Sondern die werden halt so nach und nach und nach und nach und nach Menschen und verschiedene Motive und Geschichten einfach entrollt. Ja, Blackwater in der ARD-Mediathek.
Sehr schön. Gehen wir jetzt weiter zu anderen Medien?
Gerne, ja. Andere Medien. Adlina.
Mhm.
Ich wollte dir eigentlich nur einen ganz winzigen Hinweis geben, weil du hast mir ja sehr viele verschiedene Dinge empfohlen, auch außerhalb dieses Podcasts. Und eine Sache, die du mir empfohlen hast, ist die Rammstein-Doku. Die habe ich mir nicht angeguckt. Für mich ist Rammstein, die Band, eine Täterperspektive. Und wenn man die ganze Doku so nennt, dann kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass aus der Perspektive von Rammstein erzählt wird. Und das habe ich mir nicht angeguckt. Was ich aber gesehen habe, ist das Statement auf Instagram von Kyla Schicks, die sich am 31. Juli nochmal zu Wort gemeldet hat und nochmal über den Stand der Dinge berichtet hat, denn sie wurde natürlich mit einer Verleumdungsklage in Hamburg vors Gericht gezogen. Und da hat sie nochmal ein Statement dazu abgegeben, was sie jetzt als Betroffene, die sich gegen Rammstein wehrt, nicht mehr sagen darf. Darum würde ich allen Leuten empfehlen, schaltet mal die Täterperspektive auf, hört den Opfern zu, schaltet hier ein und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, teilt es, liked es, guckt es euch an. Was wolltest du mir noch erzählen?
Das war jetzt sehr heavy. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich einen schönen, lockeren Übergang machen soll, aber das Thema ist ja eigentlich auch heavy. Und zwar wollte ich dir ein Strike-Update geben.
Oh ja, okay. Genau, Zac Efron, WGA streiken weiter. Wir hatten das ja in der Folge 20 nochmal ausführlicher erklärt, was genau die Hintergründe sind und wer eigentlich WGA und Zac Efron ist. Aber im Prinzip ist die ganze Hollywood-Industrie-Maschinerie zum Stillstand gekommen, weil SchauspielerInnen und AutorInnen streiken. Was ist da das Update?
Und zwar ist das Update, das ich dir geben wollte, dass Zac Efron eben für den Notfallfundus, die Nothilfe, in den letzten 3 Wochen 15 Millionen Dollar zusammengekriegt hat. Und die Nothilfefund funktioniert natürlich so, dass wenn du wegen dem Streik überhaupt keine Arbeit mehr hast und deswegen gefährdet bist, dass dir Haus und Leben irgendwie zusammenbrechen, weil kein Geld mehr reinkommt, dann kann man sich da natürlich als Gewerkschaftsmitglied bewerben und kriegt dann Financial Assistance, also man kriegt Nothilfe. Und
ist der Nothilfe von vor allem von Zac Efron oder auch von WGA? Machen die einen gemeinsam?
Nein, das ist der Zac Efron. Ich weiß nicht, wer WGA spendet. Das Ding ist nämlich, wie haben sie das Geld zusammenbekommen? Also sie haben Fundraising gemacht, aber sie haben auch eben, es haben auch eben SchauspielerInnen gespendet. Und Zac Efron hat jetzt eine Liste herausgegeben mit SchauspielerInnen, die jeweils mehr als 1 Million gespendet haben. Und auf dieser Liste stehen dann halt The Rock, George und Amal Clooney, Matt Damon, Ryan Reynolds, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Nicole Kidman, Hugh Jackman, also mehrere Leute stehen drauf. Die haben halt in diesen Notfallfond eingezahlt. Und das klingt halt erstmal richtig nice, ne?
Findest du es nicht nice?
Ich finde es irgendwie wieder mal bezeichnend, dass es eine kleine Gruppe gibt, die so viel hat, während andere nach einem Monat Arbeitsausfall schon wieder vorm Existenzende stehen, sozusagen. Und das Ding ist, es ist halt schwierig. Also ich sage ja nicht, oh, die haben das nicht verdient, weil die Studios stecken ja das 15-fache davon ein. Also die Studios sollen definitiv abgeben. Aber das hatte ich schon auch mal angesprochen. Ist ein Robert Downey Jr. mit 75 Millionen wirklich so viel besser als eine Scarlett Johansson mit 20? Also verstehst du? Ich weiß halt nicht. Ja, wir hatten das schon mal besprochen. Also im Sinne von denen, ihre Namen ziehen auch in die Kassen, denen ihre Gesichter. Aber irgendwo finde ich es halt trotzdem irgendwie so eine sonderbare Verteilung in so einem Geschäft. Wenn auf einem Projekt irgendwie die Hälfte auf einen Darstellerin entfällt und alle anderen müssen sich den Rest teilen an Gagen.
Ich habe zwei Gedanken dazu. Also eigentlich drei. Erstens, dass du Zac Efron zitierst und nicht WGA, also die
Writers Guild of America.
Ja, genau. Den Betriebsrat sozusagen der AutorInnen. Ist wieder bezeichnend, weil irgendwie Zac Efron zieht einfach mehr Leute, hat bekanntere Namen, da sind größere Namen drin organisiert und die SchauspielerInnen, da guckt jeder hin.
Mhm.
Das heißt, für die eine Nothilfe vorzuhaben. Es gibt sehr viele unterbezahlte Schauspielerinnen, keine Frage, aber dass wir von keiner ähnlichen Nothilfeeinrichtung für AutorInnen wissen, ist bezeichnend.
Also es gibt sie schon.
Für wie ungerecht das beides schon
es
ist.
Es gibt, die haben, ja. WGA hat auch einen Nothilfefonds. Das ist jetzt nicht so, als hätten die nichts. In deren Topf steckt halt einfach viel, viel weniger drin.
Mhm. Genau, weil eigentlich streiken die zusammen und sind solidarisch untereinander. Aber wenn es dann darum geht, wie die Verteilung dieser Mittel dann wieder für alle Betroffenen aussieht, da es zwei verschiedene Gewerkschaften sind, wird halt doch nicht geteilt. Und dann sind das wieder die AutorInnen, die sehr viel schlechter dastehen, die sowieso im Alltag auch schlechter dastehen,
mhm,
und schlechter bezahlt werden. Das Zweite ist, der Kapitalismus braucht Charity. Also der Kapitalismus braucht quasi diese Geschenke von Menschen, die etwas reicher sind. Weil Menschen, die etwas reicher sind, können damit ihr Gewissen beruhigen, dass sie spenden, weil sie werden nie so viel spenden, wie sie, wenn sie ordentlich besteuert werden würden, an die Gesellschaft zurückgeben müssten, wenn sie besteuert werden würden.
Mhm.
Das heißt, jemand, der so ein Reichtum anhäufen kann und nicht von der Gesellschaft besteuert wird, würde sich schlecht fühlen, wenn er oder sie nicht ab und an mal spendet. Und deswegen ist dieses in den USA, sind ganz viele Zweige, von wo es um Solidarität geht, wo es um Hilfe für die Armen geht, auf Spenden angewiesen, weil es eben diese Solidarität nicht über die gesellschaftlich organisierten Gesetze und Regelungen gibt. Deswegen finde ich immer alles, was mit Charity in den USA zu tun hat, mega traurig eigentlich, weil es eigentlich immer zeigt, wo die größte Not am Mann ist und was gerade nicht durch Gesetze geregelt sind und wo Menschen hinfallen gelassen werden. Weil nur, weil irgendwo mal ein Spender entlangkommt, rettet er das eine Kind aus der Not. Aber 100.000 andere Kinder werden quasi vom Staat systematisch liegen gelassen.
Ja, es ist auch so, dass ich mir auch was dachte, noch weiter dazu, also Gewissen tilgen und so. Es macht sich natürlich sehr, sehr gut PR-technisch für diese SchauspielerInnen,
ja,
wenn die auf einer Liste stehen, wo steht, oh, die haben aus ihrem Privatvermögen 1 Million plus eingezahlt, um ihren Fellow Actors zu helfen. Na, wir haben jetzt sofort so ein gutes Gefühl, wenn wir sagen, oh, Dwayne The Rock, der hat ja von seinem Privatvermögen was abgegeben, das ist ja ein guter Typ.
Also die machen das, damit dann irgendwo prominent steht, Bill Gates, Hugh Jackman, irgendwer hat ein bisschen Charity gemacht. Weil niemand wird dich dafür loben, wenn du Steuern zahlst. Aber für Charity werden dich alle loben. Ja, das ist halt das eine. Das andere ist halt eben, diese Strukturen sind halt in den USA gerade nicht da, dass die Reichen halt in die Gesellschaft zurückgeben. In einem ganz normalen Umfang, in dem diese ganzen Sachen, die auf Charity aufgebaut sind, einfach vom Staat übernommen werden könnten. Die sind halt gerade nicht da und deswegen gäbe es diese Charity nicht, würden noch mehr Leute leiden. Deswegen einerseits finde ich das halt eben strukturell höchst problematisch, dass es diesen Nothilfefonds geben muss und zwar von Privatpersonen aufgesetzt oder von einer Gewerkschaft aufgesetzt, die von Privatpersonen, die reinzahlen. Andererseits ist das halt für die Leute, die aus diesem Nothilfefonds hinterher bezahlt werden, vermutlich lebensrettend.
Genau, also das ist auch ungefähr das, was ich mir auch gedacht habe. Ich sehe das Negative, dass es überhaupt geben muss, dass sie sich da PA dadurch erkaufen und guten Willen der Leute. Aber Gott sei Dank wird den anderen Leuten geholfen, die gerade vielleicht davor stehen, ihre Existenz zu verlieren. Ne? Also in den USA, wenn du erstmal keinen Wohnort mehr hast, dann, ne?
Ja. Dann geht die Spirale wirklich abwärts.
Mhm. Deswegen, ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, dass es einen Nothilfefonds gibt. Ich sage nur wieder, also dass es überhaupt existieren muss, finde ich scheiße.
Also es gibt einen Nothilfefonds, was aber bedeutet, dass die Studios hoffentlich nicht so schnell Überhand gewinnen können, die Leute tatsächlich alle auf die Straße zu schicken, um dann hinterher ihre Forderungen, also die Forderungen nicht annehmen zu müssen, sondern eventuell gibt es einen Nothilfefonds, damit die Streikenden noch länger ausharren können.
Genau.
Mhm.
Also Streiken hat ja einen Zweck, ne? Das ist ja deine einzige Möglichkeit als ArbeitnehmerIn, Druck auszuüben gegenüber deinen ArbeitgeberInnen.
Ja, okay. Ach so, und eine Sache wollte ich noch sagen, Nothilfefonds und Charity, vielleicht muss man das noch ein bisschen auseinander dividieren, vielleicht habe ich das jetzt auch unsauber argumentiert, ne? Nothilfefonds von Gewerkschaften für die Arbeitenden, die in der Gewerkschaft, das ist ja quasi der Grundgedanke der Gewerkschaft, so wurden die Gewerkschaften ja im 20. Jahrhundert auch gegründet, ist vermutlich noch ein bisschen anders als Charity. Nichtsdestotrotz, ja, funktioniert das halt in den USA hier über dieselben Mechanismen wie Charity, so mit dem, du wirst genannt, wenn du so eine bestimmte Summe an Charity Work, also an Geld spendest oder Kapital oder Aufmerksamkeit oder Ressourcen spendest, dann wirst du halt irgendwie, kriegst du davon irgendwie mehr Prominenz oder sonst irgendwas.
Gab es noch was bei anderen Medien?
Eigentlich weiterführend dem Streik gegenüber. Und zwar ja. TikTok. Und zwar gibt es eine TikTok-Creatorin und das ist eine meiner liebsten TikTok-Creatorin und die nennt sich Crutches and Spice.
Mhm. Kannst du das übersetzen? Ich weiß nicht, was Crutches.
Krücken und Gewürze.
Krücken und Gewürze.
Kennst du diesen amerikanischen, diese Phrase Sugar and Spice and everything nice?
Mhm.
Und sie heißt halt nicht Sugar and Spice, sondern sie heißt Crutches and Spice, weil sie ist halt eben
Hat sie Crutches?
Ja, sie ist behindert. Und die hat etwas gesagt zum Streik. Und zwar hatte sie gesagt, alle Leute auf TikTok, die so ein bisschen messy sind, müssen jetzt aufpassen. Wir werden immer weniger Content bekommen, Mediencontent zum Konsumieren bekommen, werden immer mehr TikTok gucken und jedes Messi aus der Reihe fallen, wird dich jetzt zum TikTok Star of the Week machen. Indem sich ganz TikTok.
Was heißt Messi aus der Reihe? Was meinst du mit Messi? Unordentlich? Aber wieso unordentlich? Was meinst du damit?
Naja, Messi ist ja nicht im Sinne von, die putzen ihre Wohnung nicht. Messi ist im Sinne von, die sind in Sozialsituationen.
All over the place?
All over the place, benehmen sich ungerecht gegenüber einer Person, machen irgendwas, was öffentlichkeitstechnisch ausgebuht wird.
Also
ja.
Die sind ungenau und achten nicht so ganz doll
auf die Optik ihres Verhaltens.
Auf die Umwelt
ja.
Und die Optik ihres Verhaltens, okay. Mhm.
Und sie meinte also, Messi-Leute müssen jetzt aufpassen. Die Leute gucken gerade kein Fernsehen mehr, die gucken auf euch. Ihr werdet zum TikTok-Star of the Week, wenn ihr jetzt was macht. Und irgendwie hat sich das schon bewahrheitet in der letzten Woche. Es gab so viele Mini-Dramen.
Ja.
Eine DIY-TikTokerin ist auf eine andere losgegangen, weil sie meinte, die kopiert ihre DIY-Projekte. Wo halt die Frage ist, inwieweit kannst du DIY-Projekte, die du von Pinterest abgeschaut hast, wirklich kopieren? Und wer hat hier Urheberrecht gegenüber eines mit Moos beklebten Spiegels? Der Idee, dass man einen Spiegel mit Moos beklebt und sich ins Zimmer hängt zum Beispiel, ne? Da kam sie dann ins Rampenlicht negativerweise, hat auch schon Sponsoren dafür verloren. Also wie so nimmt sich eine DIY-TikTokerin heraus, ein Edit-Video zu machen, wo sie die Wohnung einer anderen untersucht und sagt, das hat sie von mir kopiert, das hat sie von mir kopiert, das hat sie von mir kopiert. Die Couch ist orange, Lavina, hat sie von ihr kopiert.
Mhm. Es kann ja sogar sein, dass was kopiert wäre und das wäre halt voll kacke, wenn einfach das, was du kreativ rauslässt, kopiert werden würde. Aber wenn du das als erstes gemacht hast und online gestellt hast, dann ist halt klar, auf wen das zurückführt. Wenn du nicht als erstes das online gestellt hast, dann ist es halt auch nicht kopiert.
Es ist halt so, im DIY-Space macht man das ja, weil man auch andere dazu ermutigen möchte zu sagen, hey, auch du kannst dein Haus verschönern, guck dir an, was ich jetzt hier gemacht habe. Das kannst du in deinem eigenen Umfang ja auch. Also zum Beispiel jetzt hier Beispiel moosbeklebter Spiegel, so ein bisschen Feen verschwunden und so, ne? Guck mal, das habe ich mit diesen einfachen Mitteln hinbekommen. Ich habe dazu das und das und das und das gekauft und gemacht. Und das könntest du ja mit einem anderen Spiegel, den du zu Hause hast, auch machen. Es ist ja schon irgendwie als Plattform zur Inspiration zum eigenen Handwerken werden, ne?
Ja, was sie halt wahrscheinlich ärgert, ist, dass die andere damit auch Content kreiert und damit auch Follower generiert. Und das ist was sie ärgert, weil die originale Idee für das DIY-Projekt hatte vielleicht gar nicht diese Nachmacherin, aber das Ding ist, den Content zu kreieren, zu schneiden, zu filmen und so weiter, das macht sie ja auf ihre Art, der oder also die Art generiert vermutlich wieder FollowerInnen. Und das
Ding
dann
ist
wieder,
halt, ja. TikTok selber ist auch messy, also der Algorithmus ist messy, der spült natürlich, wenn es Drama gibt, spült er das allen rein, deswegen kriege auch ich solche Sachen mit, ich bin auch nicht im DIY-Kontext unterwegs und trotzdem, sobald es Drama gibt, macht der TikTok-Algorithmus mit, der möchte natürlich Engagement herstellen. Das Ding ist halt natürlich, auch die Leute auf TikTok sind messy, die haben sich natürlich sofort hingesetzt und mit und die Videos rausgesucht und verglichen. Wann hat die das Video hochgeladen, wann hat die das Video hochgeladen, wann hat die das Video hochgeladen, wann hat die das Video hochgeladen.
Und?
Die Großteil
was ist
der
die
Videos,
Auflösung, Adlina? Es ist ein True-Crime-Podcast. Erzähle, was ist
der,
die Auflösung?
Der Großteil der Videos, also das, was sie gesagt hat, okay, die orangene Couch, okay, Couch ist halt orange, aber dass der Großteil der Sachen, eigentlich alle Sachen, die sie ihr vorgeworfen hat, dass sie kopiert hat, hat die entweder zeitgleich gemacht oder schon lange vorher in ihrer alten Wohnung einfach nur neu gemacht in ihrer neuen Wohnung.
Dö, dö, dö.
Ja.
Also haltlos in dem Fall.
Ja, und deswegen sind ja auch alle so erbost. Dann gibt es den Fall von BookTok. Auf BookTok gibt es auch Drama. Und zwar gibt es hier diese ganzen Hockey-Romances, also Eishockey. Romcoms.
Ja, du bist in solchen Bubbles unterwegs. Ich habe überhaupt keinen Plan. Wovon sprechen Sie?
Also, es gibt Romance-Books. Mhm. Das weißt du, was das ist, das Genre Romance. Ja. Und da gibt es natürlich nochmal Unter-Bubbles. Und zwar gibt es Bubbles, also Romance-Books, die sich mit Sport beschäftigen. Dann gibt es halt eben noch spezieller Romance-Books mit EishockeyspielerInnen.
Mhm.
Und die sind natürlich auf TikTok, im BookTok geht sowas immer sehr gut. Und dann hat eben eine BookTokerin, die hat das gelesen, die ist super obsessiv geworden auf Eishockey-Romances. Und dann hat sie den Eishockey-Verein Seattle Krakens für sich entdeckt. Und hat angefangen, Thirst Traps über die Spieler zu machen.
Oh, hat sie Dings geschrieben? Sie hat Thirst Traps gemacht. Du musst Thirst Traps auf jeden Fall nochmal übersetzen, aber sie hat jetzt nicht Fanfiction geschrieben. Also sie hat jetzt keine ausgedachten Stories über die SpielerInnen.
Die hat keine ausgedachten Stories über die Spieler geschrieben, aber sie hat denen ihre Spiele aufgenommen und hat dann so auf sie raufgezoomt und hat gemeint, boah, voll heißer Typ. Hat dann auch solche Taglines gemacht wie, also die heißen ja Seattle Krakens, also die Seattle Kraken. Und dann hat er auch solche Witze gemacht, Wortwitze wie Crack My Back.
Ah ja, okay.
Und hat er solche Sachen und halt sehr, sehr anzüglich. Nicht mal mehr anzüglich, schon sehr offensichtlich. Und die Seattle Krakens haben damit halt mitgespielt.
Mhm.
Haben da reingespielt. Und dann ist es halt aber super eskaliert, weil dann ganz BookTok plötzlich nämlich diese ganzen Männer sexualisiert hat. Und zwar übersexualisiert, bis die Frau eines Spielers gesagt hat, Leute, ich weiß, dass er heiß ist, aber das ist extrem unangenehm für ihn und für unsere Familie. Und dann ging es halt richtig los.
Okay, I'm here to learn. Ich höre nur zu, Adlina. Ich bin,
Das ist halt so ein Nischendrama.
Ja.
Und dann haben sich alle umgedreht und haben die erste Creatorin, die mit den Thirst Traps angefangen hat, angegriffen. Dass sie eben, wie heißt das auf Deutsch?
Also erst einmal macht eine Person was, das ist so ein bisschen anzüglich und
es ist nicht nur anzüglich gewesen, es war sehr, sehr starke
Objektifizierung
und Sexualisierung.
Und sexualisierend gegenüber einer Dings. Und das ist vielleicht schon low-key problematisch, aber tausende Leute machen erst einmal mit, bis irgendjemand sagt, Entschuldigung mal, das ist ziemlich problematisch. Und dann drehen sich alle um und sagen, du warst das. Wir haben hiermit nichts zu tun.
Genau.
Why? Warum sind Menschen so?
Weil sie gerne mitmachen. Aber
also nicht, dass ich das gut fand, was die erste Person macht, aber sie hat wahrscheinlich sie wurde erstmal auf einer Welle von, wir machen hier alle mit. Wenn du das Problematische machst, machen wir hier alle mit. Und plötzlich sagen alle, ich war es nie.
Genau, und warum machst du sowas überhaupt? Das ist doch nicht cool. Ja. Dann ist Ariana Grande gerade nicht sehr beliebt, denn sie hat eine Ehe zerstört, wird ihr vorgeworfen. Sie hat jetzt was mit einem verheirateten Mann.
Da sind wir wieder in derselben Diskussion, wo ich immer bin. Wenn du den Ehevertrag nicht unterschrieben hast, kannst du die Ehe nicht zerstören.
Ich stimme dir zu.
Wer den Ehevertrag unterschrieben hat, ich weiß halt nicht, ich sag's nur nochmal extra, damit der Satz vielleicht noch ein bisschen argumentativ ausgeweitet ist. Ich weiß, dass du es weißt. Aber Personen, die nicht mit im Ehevertrag aufgeführt sind, haben keine Verpflichtungen whatsoever zu den Parteien, die im Ehevertrag unterschrieben haben, dass sie diese Ehe eingehen wollen. Alle Menschen, die in dem Ehevertrag gesagt haben, ich bin zuständig dafür, dass diese Ehe funktioniert und ich möchte diese Ehe machen, haben die alleinige Verantwortung. Egal was Menschen, die nicht in diesem Ehevertrag drinstehen, ihnen gegenüber machen. That's just it. Nur die beiden Menschen 100%. Oder die, weiß ich, wie viele Menschen in dem Ehevertrag drinstehen, können die Ehe aktiv zerstören. Alle anderen nicht.
Aber vor allem in großen Teilen erzkonservativen US-Amerika wird sich gerne auf die Frau gestürzt. Und deswegen ist jetzt Ariana Grande eine Homewreckerin. Und dann wird auch gleich ausgegraben das Lied von ihr, Break Up With Your Girlfriend Cause I'm Bored. Also mach mit deiner Freundin Schluss, weil ich gerade Langeweile habe. Wird natürlich jetzt hergenommen, um zu sagen, schau mal, sie war schon immer eine Homewreckerin und sie zerstört Beziehungen und Ehen aus Langeweile, weil sie gerade Lust hat und sie findet nur vergebene Männer toll. Die Frau des Typen hat sich auch geäußert und hat gesagt, Ariana Grande ist kein Girls Girl, weil sie nichts für Frauen macht, weil sie Beziehungen zerstört.
Was soll ich dir dazu sagen, Adlena?
Ich will dir nichts dazu sagen. Ich erzähle dir nur einen kleinen Ausschnitt an was ich eben jetzt Crutches and Spice recht geben möchte. Du kannst dir nicht mal den kleinsten Fehltritt erlauben. Es drehen sich nämlich alle um und stürzen sich auf dich. Weil, ja, alle sind gelangweilt.
Ja, vielleicht sollten wir auch einfach TikTok verbrennen.
Manchmal sitze ich auch nur da und gucke mir das an und denke mir so, was ist hier los?
Also du sagst, im DIY-Space, im BookTok und in Promi-News-Dingsbums, überall gibt es jetzt mehr Drama, weil das, was TikTok eben auch immer gemacht hat, ist ja Snippets von Filmen, Serien und so weiter, die gerade viral gehen und die SchauspielerInnen da Hintergründe, Interviews zu den einzelnen Dings, die viral gehen, das fällt jetzt alles weg und deswegen kommen all diese Dramen mehr nach oben. Sagt Crutches
Spice. Also das sage nicht ich, hat Crutches and Spice gesagt und wie gesagt, ich habe jetzt hier nur ein paar rausgesucht, die ich halt sehr random und lustig auch irgendwo fand, um dir zu sagen, dass ich irgendwie zustimme und auch irgendwie ihre Warnung weiterzugeben.
Okay.
Sei nicht messy im Internet.
Hört auf, messy zu sein im Internet.
Du wirst der Star of the Day sozusagen, weil es ist ja inzwischen fast jeden Tag. Indem das Internet dich in der Luft zerreißt, weil ihnen irgendwas nicht, also das Internet ist jetzt natürlich so ein Monolith, über den ich spreche, das gibt es natürlich nicht, ne? Aber halt die Leute, die von Drama leben, das natürlich auf TikTok auch vom Algorithmus mitgeneriert wird, die werden dich zerreißen.
Got it. Adlena?
Ja?
Ich will dir unbedingt auch schon von meinem Ausblick erzählen.
Ausblick.
Okay, Ausblick. Du hast es mir empfohlen und ich habe es tatsächlich angemacht und ich werde es auch weiter gucken. Ich finde das relativ spannend, auch wenn es ein bisschen gut-wrenching ist, also auch wenn es ein bisschen manchmal auf den Magen schlägt. Riding in Darkness, eine Serie von 2022, die jetzt auf ZDF verfügbar ist. Und im Prinzip ist das ein True-Crime-Fall, der zwei meiner Lieblingsgenre zusammenbringen.
Nichts sagen, nichts verraten.
Thriller und Pferdehof.
Adlena, nichts verraten.
Mehr sage ich nicht. Mehr sage ich nicht, Adlena. Weil ich weiß auch noch viel zu wenig darüber. Ich sag dir nur, ich werde davon das nächste oder übernächste Mal berichten. Das gucke ich gerade.
Ich freue mich. Ich wollte es auch gucken, aber... Ne.
Guckst du es? Wirst du es gucken?
Nein, solange sie keinen Untertitel einführen, gucke ich nichts.
Da werden wir nicht darüber reden können, oder? Ich muss es dir dann erzählen, ohne dich zu spoilern. Hilfe.
Du darfst mich sehr gerne spoilern.
Okay.
Wie gesagt, ich werde es nur nicht gucken, solange die keinen Untertitel haben. Ich denke, nicht zu viel verraten.
Ja. Ich sag nur, dass Reiterhof und Thriller 2022 ist noch
Yummy.
Zwei Jahre lang in der ZDF-Mediathek verfügbar. Guck's dir an.
200 Jahre lang?
2000 Jahre lang, Adlena.
2000
oder 4000 Jahre lang. Es wird das Internet überdauern.
Bis dahin haben sie bestimmt auch Subtitles, oder? Ich habe Schwedisch gelernt. Okay, das war's für heute von uns.
Adlina.
Würde ich mal hier sagen an dieser Stelle. Ja.
Ja, das war's. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr geil, dass wir einfach nur eine Perspektive heute hatten. Es war fast alles True Crime. Selbst das TikTok-Kram war fast schon True Crime. Aber in allen Fällen aus der Perspektive von Frauen erzählt. I love it. Oder von weiblichen Charakteren.
Ja, die Serie, die ich geguckt habe, wurde auch von einer weiblichen Person geschrieben.
Bitte?
Karen Piri wurde auch von einer Frau geschrieben.
Das Drehbuch für Sugar haben zwei Männer und eine Frau geschrieben.
Für Fragen, Empfehlungen und Kritik könnt ihr uns gerne auf adlina@systemlead.org kontaktieren oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram @autoplaypodcast. Dort seht ihr auch jede Woche Bildmaterial zu dem, über was wir in der Folge reden. Und folgt uns gerne.
Und bewertet uns auf den Plattformen eurer Wahl. Wir freuen uns.
Na gut, danke fürs Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche, Adlini. Tschüssiki.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Bist du bereit?
Ich bin bereit. Okay. Beförderung. Ich bin bereit. Verzweiflung.